Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite. Das ist zum einen Felix Völkel. Hallo Felix.
Hallo.
Und zum anderen, wie in der vergangenen Woche, Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Stefan.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben heute das Vergnügen, uns über eine Leistung des ersten FC Nürnberg zu unterhalten, die weitestgehend sehr überzeugend war. Der erste FC Nürnberg gewinnt 2:1 gegen Holstein Kiel. Und auch wenn Robert Klaus, so wie wahrscheinlich alle in diesem Podcast, ein wenig Puls am Ende hatte, muss man unterm Strich festhalten, dass dieser Sieg ja absolut verdient ausgefallen ist. Wir wollen darüber sprechen, wie er zustande kam und natürlich auch darüber sprechen, was die Tabelle aktuell so macht und natürlich so ein bisschen schon mal auf Schalke schauen. Und Stefan, wir fangen wie immer mit der Aufstellung an und da gibt es dieses Mal erstaunlich wenig zu bereden nach der Leistung gegen St. Pauli, aber auch nachvollziehbar.
Ja, also es war ja auch insgesamt alles weitestgehend in Ordnung und mich hat es auch nicht überrascht, dass er im Sturm bei der gleichen Aufstellung fast geblieben ist. Man hätte natürlich auch im Mittelfeld ein bisschen anders noch aufstellen können, vielleicht auch mal einen Nürnberger von Anfang an bringen, aber das Personal hat sich aktuell weitestgehend bewährt und darauf hat der Trainer dann gesetzt.
Felix, ich denke, du stimmst zu, dass die Mannschaft ist, die sich gegen St. Pauli, klammern wir die ersten 10 Minuten aus, eigentlich wenig zu Schulden hat kommen lassen und sich dementsprechend auch die Aufstellung dann verdient hatte.
Ja, definitiv. Außer, dass mich halt Scheffler noch nicht so überzeugt hat bisher, aber das konnte man trotzdem so aufstellen und es hat sich ja anscheinend bewahrheitet, dass das gut so war.
Ja, darüber ist, denke ich, zu reden, welche Rolle Manuel Scheffler in diesem Spiel gespielt hat und wir gehen direkt rein in die Partie und es hat ja gar nicht lange gedauert, bis Manuel Scheffler dann im Zentrum des Geschehens war. Und Stefan, letzte Woche haben wir uns aufgeregt, wie kann man den Ball aus kurzer Distanz nicht ins Tor bekommen. Dieses Mal war es anders.
Ja, ich meine, letzte Woche gegen St. Pauli, da war es halt auch so, dass der Torwart den richtig gut gehalten hat. Er war ja nicht mal schwach geschossen. Er war auch eigentlich gut platziert gegen St. Pauli, aber der Torwart war halt in dem Moment überragend gut. Er hätte ja auch in dem Spiel durchaus noch die andere Möglichkeit, direkt ein Tor zu machen, wo er auch richtig gestanden war, wo dann einer von St. Paulis Verteidigern Weltklasse klärt. Ja, diesmal stand er absolut goldrichtig. Also er hat halt auch meines Erachtens den gewissen Riecher, weiß, wo er stehen muss. Und er stand halt auch da, wo er stehen muss oder wo ein Mittelstürmer stehen muss. Und er hat ja Knipserqualitäten und er macht es dann halt auch locker. Er hat auch das nötige Quäntchen Glück, aber das muss man sich halt dann auch erarbeiten. Und er steht absolut goldrichtig und braucht den Ball bloß noch einschieben.
Ja, Felix, Manuel Scheffler dann nur noch ja letzten Endes tatsächlich das Ende eines Angriffs, der durchaus gelungen war und in dem zwei Protagonisten natürlich eine Hauptrolle auch noch gespielt haben, nämlich Tim Handwerker und Lino Tempelmann. Lino Tempelmann haben wir in diesem Podcast in den vergangenen Wochen, Monaten jetzt auch schon ein paar Mal so ein bisschen mit Lob überhäuft, völlig zu Recht auch. Tim Handwerker eher selten, aber der aus meiner Warte auch auf einem richtig guten Weg aktuell wieder dahin sich zu entwickeln, was wir mal in ihm gesehen haben, was wir uns von ihm erhofft haben.
Ja, also vor allem in diesem Spiel, das war halt so eigentlich öfter der Fall, hat man gemerkt, wie in der 6. Minute, dass er halt mit Tempelmann super im Zusammenspiel ist und auch mit Mats Müller-Dedi. Und das war einfach, also zwar in dieser Situation in der 6. Minute ein Tor, aber wir hatten die Situation ja öfter, dass Tempelmann auf Handwerker gespielt hat und der dann einfach nach innen gezogen ist oder den Ball weitergegeben hat auf jemand anders. Es wurde einfach sehr, sehr dynamisch über die Seite, über die Linke und es wurde auch sehr, sehr oft gefährlich und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie du ja schon meintest, Handwerker war jetzt meistens nicht in der positiven Kritik so oft genannt diese Saison, wobei er schon ein paar Flanken gebracht hat oder auch öfter mal er auch mit Mats Müller-Dili zusammengespielt hat. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass das in den letzten Spielen so oft mit Tempelmann der Fall war, aber es hat in dem Spiel auf jeden Fall extrem gut funktioniert. Und durch das harte Gegenpressing, was sie auch die ganze Zeit gemacht haben, sind auch immer wieder sehr, sehr, sehr gute Chancen für uns entstanden.
Ja, Stefan, insgesamt diese Kombo, können wir gleich noch ein bisschen weiter drüber reden, weil es einfach auch das Spiel sehr geprägt hat, diese Kombi aus Tempelmann und Handwerker mit einer guten Dynamik gesegnet, mit einer guten ja, Aggressivität und Wucht auch, mit der Kiel einfach über ja, 80 Minuten nie so richtig zurechtkam.
Ja, das war, es hat so für mich in dem Spiel so, so wie ein gut geölter Motor gewirkt. Es war jetzt auch irgendwie so, war sehr geradlinig, fand ich es. Also ich fand es wirklich sehr zielstrebig, sehr geradlinig, sehr klar im Spiel nach vorne. Und das hat sich ja, wie du schon sagtest, fast über das ganze Spiel hingezogen. Aber man muss natürlich auch da ein bisschen Salz in die Wunde streuen und sagen, also für das, dass wir das so gut gemacht haben, ist eigentlich vorne zu wenig Zählbares dabei rumgekommen.
Womit wir gefühlt wieder beim St. Pauli-Spiel wären, aber ja, Chancenverwertung, bloody hell, irgendwie ist das noch keine so richtige, ja, Tugend des ersten FC Nürnberg in dieser Saison. Also wenn wir Chancen haben, dann sind wir nicht so richtig konsequent darin, die zu nutzen. Ja, sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Gehen wir mal ein Stück weiter im Spiel durch die Chronologie. Es gab einen Wechsel in der 11. Minute. Sörensen musste raus. Sah im Spiel selbst dann erstmal irgendwie nach Schulter oder irgendwas da oben am Arm aus. Und ja, da ging zumindest bei mir so die Warnlampen in Richtung Hübner an. Aber es gab dann Entwarnung von Robert Klaus. Magenkrämpfe, das sollte sich also relativ schnell wieder einpegeln, und für ihn kam dann Mario Schuwer, der ja schon, als Sörensen sich das Jochbein gebrochen hatte, sein Ersatz war, jetzt dann tatsächlich mal zu einem wirklich längeren Einsatz. Und Felix, ich hatte vor der Saison so ein bisschen Bedenken, wir haben zwei alte Stamminnenverteidiger und wir haben Asker Sörensen, was machen wir, wenn sich zwei verletzen? Zumindest nach dem Kiel-Spiel sind meine Sorgen deutlich kleiner.
Ja, definitiv. Also ich glaube, die Innenverteidigung war mit der Verpflichtung von Hübner und Schindler so ein bisschen in die Kritik geraten, weil eben, wie du gerade meintest, schon verletzungsanfällig. Aber ganz ehrlich, also der hat ein Top-Spiel abgeliefert. Schuwer kam für 80 Minuten, über 80 Minuten mit Nachspielzeit, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendeinen Fehler gemacht hat. Super Spiel abgeliefert. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, das war so eher in der Schlussphase, hat er noch einen Ball sehr gut geklärt. Also kann ich nicht beschweren. Also super Spiel abgeliefert, keinerlei Fehler. Also besser kannst du es ja eigentlich nicht machen für dein erstes längeres Debüt, wo du wirklich dann auch mal über 80 Minuten spielen musst.
Stefan, wie hast du seine Leistung gesehen?
Ich glaube, das größte Lob ist, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass da ein anderer Spieler auf dem Platz ist als Sörensen. Und das sagt schon alles. Also er hat nahtlos angeknüpft, da wo auch Sörensen mit seinen guten Leistungen aufgehört hat, und gerade für sein Alter, haben wir gerade schon gesagt, für seinen ersten Einsatz über lange Zeit, null Kritik von meinerseits, absolut souverän diese 80 Minuten runtergespielt.
Absolut, und das Ganze sich dann tatsächlich auch in der Notengebung entsprechend niedergeschlagen, das ist ja dann manchmal auch gar nicht so, aber ich glaube, Mario Schuwer schlägt mit Freuden Kicker, Clubfans United und Co. auf und sieht, wie er da gesehen wurde, nämlich durchweg positiv. Gehen wir weiter im Spiel. In der 14. Minute war es dann Tempelmann, der durchs Mittelfeld laufen konnte. Anders kann man es, glaube ich, einfach nicht sagen. Und dann aus 16 Metern abzog Gelios, lenkt den um den linken Pfosten. Stefan, das war dann so die zweite richtige Torannäherung, und man hat halt irgendwie zu dem Zeitpunkt wirklich, hatte ich das Gefühl, okay, wenn die jetzt hier einfach weiter den Stiefel runterspielen, dann wird das ein total entspannter Nachmittag.
Ja, wenn du denkst, ne? Ja, also ich habe auch gedacht, sie sind jetzt gerade in der Lage oder sie wären jetzt in der Lage, da irgendwie nachzulegen, und ich hätte auch gedacht, dass es schaffen, weil man hat schon gemerkt, wir haben Wie vorhin schon angesprochen, wir waren sehr geradlinig und wir hatten eigentlich die Kieler voll im Griff. Also die hatten ja, die haben ja gar nichts auch in unsere Richtung wirklich Zählbares oder Gefährliches kreiert. Wir hatten sie eigentlich richtig gut im Griff und ja, und das ist halt der Punkt, den wir schon oft angesprochen haben, und das zieht sich halt wie so ein roter Faden auch so ein bisschen durch die Saison. Eines von den wenigen negativen Dingen, und das ist halt unsere Chancenverwertung, ist ewige Leier mittlerweile, aber da müssen wir einfach besser werden. Also wenn du da halt das 2-0 dann Mitte der zweiten Halbzeit nachlegst und dann hast du fast schon Kiel den Zahn gezogen, aber das blieb eben leider aus.
Stefan hat es gerade schon angesprochen, Felix, Kiel dann auch so mit wenig in Richtung unseres Tores. Die hatten zwischenzeitlich, weiß ich noch, 66% Ballbesitz, also wirklich wahnwitzig viel den Ball in ihren Reihen. Ich weiß gar nicht mehr, am Ende war es, glaube ich, gar nicht so viel weniger oder sogar noch ein bisschen mehr am Ende des Spiels. Aber das war eben null produktiver Ballbesitz, weil Nürnberg zwar gar nicht mal so mega früh attackiert hat oder nur phasenweise sehr früh attackiert hat, aber in dem Moment, wenn sie den Zugriff kriegen mussten, den Zugriff dann auch hatten. Und in der ganzen ersten Halbzeit gab es halt effektiv zwei Chancen für Kiel. Das eine ist die aus der 18. Minute, glaube ich, wo Mühling dann am rechten oberen Eck vorbeischießt, und die andere ist unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff, was ja dann auch dafür spricht, dass man den Gegner, obwohl man ihm den Ball komplett überlassen hat, eben auch vollständig im Griff hatte.
Ja, also definitiv, sie hatten den Ball, aber sie konnten damit halt nichts anfangen. Also ich glaube, die Endzahl war dann irgendwas um die 68% Ballbesitz, Club 32%. Aber sie haben halt dann auch auf Dauer immer wieder Fehlpässe gemacht oder den Ball falsch gespielt, wodurch halt durch Schuranov, Schäffler und auch Mats Müller-Deli, Tempelmann teilweise durch das Pressing, das sie gemacht haben, dann halt wieder Konterchancen entstanden sind, die dann auch oft in Überzahl waren und da eben krasse Chancen für den Club rauskamen, die aber wiederum, was wir ja auch schon gesagt haben, zu wenig genutzt wurden dafür, dass es eigentlich so oft passiert ist und Kiel fast nicht vors Nürnberger Tor kam.
Ja, lasst uns nochmal so ein bisschen auf die Chancen in der ersten Halbzeit blicken. In der 33. Minute klingelte es Sturm bei mir in der Wohnung, aber das hat damit wenig zu tun. Deswegen habe ich es dann erst real life gesehen. Da gibt es die große Chance aufs 2-0 nach oder durch Möller-Deli, nachdem Handwerker geflankt hat, und dann ein Kieler Verteidiger, dessen Name mir gerade nicht mehr geläufig ist, die Sache klärt. Und anhand alles, was ich so las, hörte und irgendwie, ja, erstmal so wahrnahm, Stefan, dachte ich, boah, nee, was haben wir hier für ein Ding liegen lassen? Ich muss sagen, als ich es dann endlich gesehen hatte, dachte ich mir, ja, natürlich, er steht da sehr alleine, aber Mats Möller-Deli ist eben auch nicht 1,80 groß.
Ja, also ich fand es auch Riesenchance, die wir haben liegen lassen, aber er war halt auch schwer zu nehmen. Mats Möller-Deli ist nicht der Größte und er muss ihn ja quasi Volley nehmen. Und der, also wer schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass so ein Ball ist nicht einfach zu nehmen. Du kannst ihn zwar mit dem Fuß wahrscheinlich recht einfach treffen, aber die Richtung bestimmen, ja, das wird schon schwierig, gerade bei seiner Körpergröße. Und er hat ihn halt so leicht so einen halben Meter drüber gesetzt, frei vom leeren Tor. Ja, das hätte das 2-0 sein können. Aber keine große Kritik, ne, wie schon gesagt. Also klar kann man den machen, aber da hatten wir schon deutlich einfachere Dinge liegen lassen.
Ja, so auch meine Wahrnehmung. Ich hatte dann fast das Gefühl, dass irgendwie die Chance von Handwerker 2 Minuten später, Felix, die war vielleicht gar nicht so, so viel schlechter.
Ich kann mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern.
Handwerker geht in den Strafraum und der Ball wird dann von Wahl abgefälscht und geht, glaube ich, irgendwie ans Außennetz, wenn ich das noch richtig so im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob du sie noch präsent hast, Stefan.
So halb, ja, ich weiß, von welcher Szene du sprichst, ja.
Es gab auf jeden Fall, glaube ich, so ein paar Situationen mit Handwerker in diesem Spiel, wo man dann eben auch gemerkt hat, war meine Wahrnehmung, warum er Außenverteidiger und nicht Außenstürmer ist.
Ja, gut. Ja, man kann es ihm nicht verdenken, ne? Er hat seine Qualitäten halt eben woanders. Trotzdem kann er natürlich auch Tore schießen, hat er auch schon das ein oder andere Mal getroffen für den Club. Ja, aber da müssen wir uns vielleicht dann eine andere Option rausspielen. Vielleicht, dass er noch ein bisschen, ein paar Schritte weiter geht und dann versucht, in den Strafraum an den Fünfer zu legen oder an den Elfmeterpunkt zu legen, dass da halt dann ein Stürmer mit Schuranov oder Scheffler steht für die Abnahme. Wäre vielleicht die bessere Option gewesen.
Ja, definitiv. Aber sei es drum, es gab noch eine Chance durch Möller-Deli, der gefühlt im Strafraum dann alles stehen lässt, dann aber deutlich zu zentral abschließt. Keine richtige Gefahr für Gelios. Und dann, glaube ich, hatten wir alle so einen kleinen Schreckmoment direkt vor der Halbzeit, als der Ball dann da ans Aluminium klatschte, oder Felix?
Ja, das wäre halt so der typische Nackenschlag kurz vor der Halbzeit gewesen, nachdem wir eigentlich mindestens 2-0 hätten führen sollen durch die Chancen, die wir hatten und Kiel bis auf die 18. Minute bis dahin eigentlich gar nicht vor unserem Tor präsent war. Das war auf jeden Fall ein Schreckmoment, weil ein Lattenschuss ja auch definitiv immer auch ein Schuss ist, der reingehen kann potenziell, der ist dann nochmal abgeprallt und kam ein Nachschuss, der dann nicht so gefährlich war, aber ich glaube, das hat die Mannschaft auch nochmal ein bisschen wachgerüttelt, dass hier noch gar nichts gelaufen ist und zum Glück ging es dann auch erstmal in die Halbzeit und das auch mit einem 1-0, nicht mit einem 1-1.
Mit welchem Gefühl bist du in die Halbzeit gegangen, Stefan?
Mit einem erleichterten Gefühl nach diesem Lattenschuss, weil es ist halt die zweite Liga, man merkt es ja, ne? Man kann klar überlegen sein über 45 Minuten. Wir haben es jetzt gerade besprochen. Kiel hatte nichts, wirklich nichts Gefährliches in unsere Richtung gebracht und dann kann es trotzdem passieren, weil man selbst auch ein bisschen zu nachlässig ist und seine Dinger nicht macht, dass es völlig unverdient 1-1 steht, ne? Also, weil Kiel kommt dann einmal gefährlich aufs Tor. Einer packt den Hammer aus und plötzlich steht's 1-1 und das kann auch ein Spiel zum Kippen bringen und das, ja, werden oft sicherlich vielleicht später nochmal wieder drüber reden, aber das unterscheidet uns vielleicht noch von St. Pauli und auch dem Punkteabstand, den es da gibt, warum wir halt dann nur Vierter oder Fünfter sind und halt nicht ganz oben stehen.
Wir werden mit Sicherheit darüber reden. Jetzt machen wir eine kurze Verschnaufpause, genauso wie es der FCN nach 45 Minuten tat. Und dann schauen wir uns die zweiten 45 an und reden nochmal darüber, wie hoch unser Puls so in der Endphase des Spiels war. Der Club führte verdient mit 1-0 nach 45 Minuten gegen Holstein Kiel. Und das einzige Thema, das es eigentlich in der Halbzeit gab, war, wieso führt man nicht höher? Und das spricht ja alleine schon Bände, wenn man ja dann so nochmal retrospektiv diese ersten 45 betrachtet. Und es ging dann ohne Wechsel weiter, Felix. Und man muss auch sagen, es ging dann nicht ganz so turbulent los wie in der ersten Halbzeit, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Spiel im Griff haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es ging in dem Sinne gleich weiter wie die erste Halbzeit, dass zwar Kiel zeitmäßig den Ball mehr hatte, aber wiederum eigentlich nichts vor unser Tor ging. Und wir aber die ersten paar Minuten jetzt nicht so bissig waren wie in der ersten Halbzeit teils. Das hat sich aber dann, glaube ich, so ab der, weiß ich nicht, 55. bis 60. ein bisschen geändert. Dann gab es auch eine ziemlich gute Chance von Max Müller-Deli. Ich glaube, das wurde wieder vorbereitet. Tempelmann auf Handwerker und der hat auf Max Müller-Deli durchgesteckt und der hat gedacht, okay, ich mache das jetzt mal alleine mit einem Solo. Und hat abgeschlossen. Der war eigentlich auch ganz gut gedacht, ich glaube zentral abgeschlossen auf das linke Eck, aber ging dann leider vorbei. Aber da hat man auch gemerkt, okay, er will auf jeden Fall ein Tor schießen und der Club, er will auch mehr als dieses 1-0 haben, weil sie selbst gemerkt haben, okay, so wird es vielleicht nichts, weil Kiel auch immer wieder mal ein Tor schießen kann, was sie kurz vor der Halbzeit gesehen haben.
Ja, du hast die Chance von Möller-Deli angesprochen, 60. Minute, eigentlich alles gut gemacht, eben abgesehen davon, dass der Ball dann nicht aufs Tor kam, das war 3 Minuten später dann anders, Stefan, da hatte der FCN sehr viel Platz und ich fürchtete schon irgendwie, dass man diesen Konter totlaufen lässt, weil ich mir nicht so richtig sicher war, ob man den mit letzter Konsequenz ausspielt, dann geht der Ball raus auf die rechte Seite zu Schuranov. Was ich in dem Moment gar nicht für die optimale Wahl erachtete, aber ja, Erik Schuranov strafte mich dann zum Glück Lügen.
Ja, am Ende wunderbares Tor gemacht, aber auch davor der Ball von Mats Möller-Deli auf Schuranov perfekt getimed. Also wirklich, ich habe es mir auch noch ein paar Mal angeguckt. Das ist wirklich vom Timing her absolut perfekt in die Schnittstelle gespielt. Dadurch hatte dann auch Shuranov den Platz und wie er den Ball dann halt macht, das ist natürlich richtig klasse und umso schöner, dass er auch seinen Vertrag für den Club verlängert hat, dass man auf jeden Fall, falls sich da was transfertechnisch tut, nicht leer ausgeht. Ich hoffe ja, dass er weiterhin auch noch im nächsten Jahr Tore für den ersten FCN schießt, aber da haben wir ein richtig schönes Juwel und ja, wie schon gesagt, der Abschluss und auch der Pass war richtig klasse.
Ja, Felix, Erik Shuranov mit einem Knaller einfach, ne? Also wenn man das auch aus der Hintertorperspektive nochmal sieht, Gelios versucht die Arme hochzureißen, aber ich glaube, selbst wenn die Arme oben wären, knallt der Ball da kickersmäßig irgendwie hinter ihm ins Netz.
Ja, ich hatte mal versucht zu googeln, ob man rausfindet, wie schnell der Ball war, weil selbst in der Zeitlupe sieht der halt mega schnell aus und der war halt so platziert unter die Latte geschossen, dass der da eigentlich nichts mehr machen konnte. Also ich glaube auch, also falls das irgendwer mal rausfinden kann, der war einfach auch mega schnell, mega platziert und so schnell kann der die Arme gar nicht hochreißen und vor allem, er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt von der Position so ein Ding auspackt. Das war schon auf jeden Fall ein Traumtor.
Definitiv und es ging ja dann auch erstmal weiter. Also der 1. FC Nürnberg blieb am Drücker und wir haben uns über Chancenverwertung und alles schon unterhalten und ich weiß auch, dass wir in dieser Saison schon darüber geredet haben, eben, dass es an Torchancen überhaupt erstmal mangelte, dass wir auch aufgehört haben, in gewissen Situationen dann zu spielen und eben, ja, die Spielkontrolle so ein bisschen abgegeben haben. Aber gerade so nochmal diese 6, 7, 8 Minuten nach dieser Führung, Stefan, da hatte ich das Gefühl, die wollen das Ding jetzt hier endgültig zuziehen.
Ja, Kraus hat ja gleich kurz drauf noch diesen Ball an den Außenpfosten. Ich glaube, das war in der 2 Minuten später, 65. oder so. Ja, ich war mir dann auch relativ siegessicher, muss ich gestehen. Weil ich glaube auch, dass wenn du in der 63. hattest 2-0 machst und dann nochmal gleich hinten rein an auspackst, das hat schon, man hat auch schon gemerkt, jetzt glaube ich, ist bei Kiel so der Stöpsel gezogen und den ist ja auch dann weitestgehend auch nicht mehr viel eingefallen. Aber trotzdem muss man sagen, für diese Art von Überlegenheit ist halt dann ein 2-0 nicht schlecht, aber es ist halt insgesamt auch ein bisschen zu wenig. Also du musst eigentlich in der 65., wenn man sich jetzt nochmal so das Spiel anschaut und die Chancen anschaut und die Überlegenheit auch ansieht, hätte da mindestens ein 3-0 schon drin sein müssen.
Ja, es gab die Chance von Kraus, Felix. Es gab, ich glaube, 4 Minuten später dann die Situation, wo Möller-Deli rüberlegen möchte zu Kraus, der da noch viel freier steht. Da kommt aber, glaube ich, dann noch irgendjemand dazwischen. Da gibt es so ein bisschen, ja, da fehlt die halbe Sekunde, damit der Pass dann bei ihm ankommt. Und wie gesagt, insgesamt Nürnberg absolut am Drücker. Und Kiel versuchte sich dann da irgendwie nochmal so ein bisschen zurück in dieses Spiel reinzuarbeiten. Skripski hat es aus der Distanz versucht, ist mir noch irgendwie präsent. Aber da war einfach nicht viel zu holen, so bis zur 80. Minute.
Nee, also es verlief eigentlich das ganze Spiel, bis Kiel dann in der 80. ein bisschen mehr kam, eigentlich in eine Richtung, obwohl Nürnberg nicht so den Ball hatte. Das war eigentlich mega gut. Das Einzige, was eben gefehlt hat, ist das dritte Tor. Und das weiß man ja im Fußball, auch in der 80. Minute oder später 2-0. Da muss nur ein Gegentor fallen, dann kann der Club auch nochmal wackeln. Was er auch in den letzten Saisons immer wieder gemacht hat und er eigentlich diese Saison uns schon des Öfteren vom Gegenteil überzeugt hat, aber trotzdem hat man dann als geneigter Fan, wenn ein Eckball kommt, der dann leider mit einem Schuss aus der zweiten Reihe zu einem Tor führt, zum 2-1 kurz vor Schluss, dann trotzdem immer wieder bammeln, dass dann vielleicht doch nochmal das 2-2 kommt. Aber letztendlich konnte man die Phase dann, was eigentlich die einzige war, in der Kiel dann wirklich mal ein bisschen am Drücker war, gut überstehen. Und das fand ich eigentlich auch wieder mal beruhigend.
wie gesagt, in den letzten 10 Minuten, da kam Kiel dann so ein bisschen auf. 85. Minute war die Schuss von Pichler, glaube ich. Und ich würde aber gerne mal darüber sprechen, inwiefern ihr die Wechsel von Scheffler und Möller-Deli dafür ursächlich seht, Stefan. Es war in diesem Spiel ja wirklich sehr, sehr auffällig auch, und Flo hat das in seinem Artikel bei Clubfans United auch nochmal rausgearbeitet mit Zahlen, wie sehr Manuel Scheffler der Zielspieler in der Offensive war. Und natürlich auch, wir haben es jetzt auch in diesem Podcast schon besprochen, wie sehr Mats Möller-Deli den Ball insbesondere in diesen Umschaltmomenten schnell gemacht hat. Und dann sind beide in der 80. Minute vom Feld gegangen. Wie groß ist die Rolle der beiden oder das Nicht-mehr-Vorhandensein der beiden zu bewerten, gerade eben im Hinblick auf diese Schlussoffensive, die Kiel dann versucht hat zu starten?
Also, wo fangen wir da an? Also Mats Möller-Deli ist nicht zu ersetzen. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist einer der wenigen Spieler, finde ich, die wir im Kader haben, die so ein bisschen einzigartig sind. Und sowas braucht auch eine gute Mannschaft. Bei Scheffler ähnlich mit seiner Größe, klar, als Zielspieler. Es wird ja auch oft mal versucht, von Matenia dann immer direkt den Ball auf Scheffler zu schlagen. Und man sieht auch bei jetzt Chancen, wo jetzt dann kein Tor gefallen ist, Scheffler allein mit seiner Größe und mit seinem Körper, der braucht halt bloß so eine kleine Bewegung machen, sich in den Gegner stellen, und schon hat er viel Raum gewonnen, für den Mitspieler zum Beispiel. Klar, das, wenn du die auswechselst, dass das dann fehlt, aber das ist noch lange keine Entschuldigung für die Passivität, die wir dann in den letzten 10 Minuten an den Tag gelegt haben. Das war auch schon mal so ein bisschen ähnlich zu diesem, ich glaube, gegen Bremen war es, das Bremen-Spiel, wo wir ja 2-1 zurücklagen und da auch nicht irgendwie in der Lage waren, dann irgendwie was Offensives zu kreieren in den letzten Minuten. Und ja, da haben wir dann das Spiel eben auch verloren. Und da wurde es ähnlich gefährlich dann gegen Holstein Kiel. Ich habe das diesen Anschlusstreffer dann, ich habe den gerochen, dass der fällt, weil es diese letzten 10 Minuten, wir haben nur so von Passivität gestrotzt. Wir haben den Ball hinten einfach nur noch rausgeschlagen zum Gegner. Der kam Ping-Pong wieder zurück. Und ja, also mich hat diese Schlussphase richtig geärgert.
Ja, ich glaube also sogar, dass in diesem Spiel Mats Möller-Deli nicht mal der ausschlaggebende Punkt war. Es war, glaube ich, tatsächlich Manuel Scheffner, der mir in diesem Spiel mega gut gefallen hat, weil der so viele Bälle festgemacht hat und sein Gegenpressing halt mega gut war. Und das hat man auf jeden Fall gemerkt. Dadurch kam halt auch Kiel öfter vors Tor des FCN, und die Ersatze für die beiden waren halt auch nicht äquivalent. Also es war von beiden gutes Spiel, von Scheffler noch mehr als von Mats Möller-Deli. Von Mats Möller-Deli war es eigentlich ein, würde ich sagen, weder gutes noch schlechtes Spiel. Es war ein normales Spiel. Und Scheffler ist diesmal wirklich herausgestochen, und das halt nicht nur, weil er jetzt das Tor geschossen hat, sondern auch, weil er einfach sehr, sehr gute frühe Abwehrarbeit geleistet hat durch das Gegenpressing. Und das hat ihm gefehlt, finde ich.
Ja, auffällig meiner Wahrnehmung nach auch, wo Scheffler überall stattfand. Nicht nur das Gegenpressing, auch teilweise ja sehr weit auf dem Flügel draußen, dann regelrecht als Ballverteiler nochmal als zweiter Offensivkreator neben Möller-Deli. Und ich glaube auch, dass sein Fehlen schon bemerkbar sich gemacht hat. Aber ich kann Stefans Punkt komplett nachvollziehen, dass das natürlich keine Entschuldigung sein muss. Vielleicht aber eben auch nochmal den Entwicklungsstand der Mannschaft unterstreicht an dieser Stelle, dass da eben noch nicht alles absolut ja sattelfest ist. Es gab dann noch 2 Wechsel beim FCN. Fischer kam für Schuranov, Nürnberger für Kraus. Man hat eine Fünferkette dann hinten spielen lassen, wollte ja mehr Präsenz dann noch im Zentrum. Und dann fällt gefühlt direkt danach das Anschlusstor für Kiel durch Julian Korb. Und Stefan, ich habe in dem Moment wirklich nur gedacht, diese gottverdammten Scheiß Fernschusstore, die immer irgendwo durchrutschen, die immer genau in so einen scheiß Winkel neben dem Pfosten passen. Wie kann es denn sein, dass wir, das mag auch völlig falsch sein, aber in meiner Wahrnehmung so unfassbar viele von diesen Gegentoren kriegen?
Ja, also wir schießen ja auch manchmal solche Tore. Ne? Also,
das macht ja auch die Qualität. Mir ja egal.
So, aber es ist, wie ich gerade gesagt habe, das Tor wäre nie gefallen, wenn wir uns einfach da in diesen letzten 10 Minuten einfach ein bisschen clever angestellt hätten. Also warum muss ich da jeden Ball dann plötzlich, das haben sie ja 80 Minuten vorher nicht gemacht, warum fange ich an, die letzten 10 Minuten da einen auf Panik zu machen, auf Zeitspiel und irgendwie den Ball da einfach nur noch rauszuschlagen. Also da waren viele Möglichkeiten da, wo man gesagt hat, mal Fuß auf den Ball stellen, bisschen Tempo rausnehmen, den Ball zirkulieren lassen und dann wieder wie die anderen 80 Minuten versuchen, geradlinig da nach vorne zu spielen und ebenso Holstein Kiel zu beschäftigen, so dass sie nicht dauernd vor unser Tor anrennen. Und dann kommt auch nicht dieser Fernschuss irgendwann zustande und dann fällt wahrscheinlich auch das 2-1 nicht. Und ja, dann bist du da wirklich die letzten Minuten plus Nachspielzeit sind sie dann locker nochmal 7 Minuten, hast du dann ein richtiges Problem und dann fängst du noch mehr an, die Bälle da hinten rauszuschlagen. Also meines Erachtens waren diese letzten 10 Minuten absolut unnötig und auch das Gegentor war absolut unnötig. Und ja, an einem schlechten Tag oder mit vielleicht noch einer Ecke, dann geht's ratzfatz, dann kann es plötzlich 2-2 stehen am Ende und ja, das ist dann richtig doof.
Aber so mega gut war Kiel dann auch nicht. Also klar haben die gut gedrückt dann, aber es war nicht so zwingend, dass sie jetzt unbedingt hätten ein Tor schießen müssen. Also ich hatte da in anderen Spielen schon mehr Angst auf jeden Fall. Und ich glaube, ja,
das reicht in der zweiten Liga.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was bei uns auch immer noch im Hinterkopf ist, sind halt diese letzten 2 Jahre, wo das halt so gang und gäbe war, dass wir einfach nochmal sehr oft späte Tore bekommen. Aber vielleicht auch nur eine Vermutung.
Man hätte es auf jeden Fall deutlich souveräner unterspielen können, diese letzten 10 Minuten. Klar, am Ende ist nichts mehr passiert, bis auf dieses Gegentor, aber ja, das kann auch in die Hose gehen, dazu eine Spielweise.
Das stimmt.
Absolut. Es gab, wie gesagt, Felix hat es ja auch gerade schon gesagt, dann nicht mehr so wirklich was Zwingendes von Kiel. Insofern kann man jetzt natürlich auch argumentieren, wir haben das hinten raus dann trotzdem noch gewuppt, uns nicht verunsichern lassen. Aber komplett bei Stefan, dass es eigentlich gar nicht so weit hätte kommen müssen. Plus, warum fangen wir schon wieder so einen Sonntagsschuss aus dem Rückraum? Ist das jetzt einfach nur blöd gelaufen oder sollten wir uns vielleicht mal überlegen, Bälle nicht immer dahin zu köpfen? Vielleicht liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo in der Mitte. Wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass Tempelmann und Martin ja dann noch gelb gesehen haben. Für Lino Tempelmann war es die 5. Gelbe, der wird gegen Schalke nicht dabei sein. Und wir werden gleich nochmal ein abschließendes Fazit unter dieses Spiel ziehen und dann, man sehe es uns nach, auch mal auf die Tabelle blicken. Robert Klaus, ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, hatte Puls in den letzten 10 Minuten und wir offenbar auch, so wie wir uns gerade darüber nochmal aufgeregt haben, wie der erste FC Nürnberg, wie der Club in den letzten 10, 15 Minuten Fußball gespielt hat. Aber es wird oftmals und ja auch von uns immer wieder herausgestellt, dass das eine Mannschaft ist, die noch nicht in allen Bereichen eben spitze ist, die ja Punkte hat, an denen sie besser werden kann. Stefan, ist das eben auch so ein Punkt, dass man hinten raus auch bei knappen Spielständen einfach nicht die Ruhe verliert, dass man da eben ein bisschen abgezockter wird, dass man eben auch durch geschicktes Zeitspiel die Uhr runterlaufen lässt und sich so, ja, solcher Zitterphasen, solcher Zitterpartien dann eben, ja, entledigt?
Ja, das ist natürlich so. Das war jetzt auch nicht so das erste Mal in dieser Saison. Also ich spreche das Spiel gegen Bremen gerne nochmal an, auch wenn man vielleicht sagt, am Ende hat Bremen verdient vielleicht gewonnen, aber das hätte man auch mindestens einem Punktgewinn für uns entscheiden können, wenn man sich da auch ein bisschen cleverer angestellt hätte und nicht in Passivität und dann das Ball wegschlagen ergeben hätte. Ja, das ist aber auch, es ist eine Kritik, aber am Ende des Tages ist es auch für die Entwicklung, in der wir momentan sind, glaube ich, auch okay. Also wenn man jetzt den ersten FC Nürnberg aus der letzten Saison mit dieser Saison vergleicht, dann ist das schon mal ein Riesenschritt, den wir gemacht haben. Und man will ja auch nicht immer zu viel verlangen, aber das ist halt ein Punkt, da müssen wir deutlich, noch deutlich besser werden und zulegen. Und ja, da fehlt's manchmal noch viel an Cleverness.
Stefan hat die letzte Saison angesprochen, Felix. Manuel Schäffler sagte, in der letzten Saison gab es Phasen, da hätten wir noch ein Tor kassiert. Muss man das jetzt aber eben auch festhalten? Okay, gegen Bremen ging das schief. Gegen Bremen haben wir die Wucht des Gegners dann gar nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Aber jetzt in so Spielen wie gegen Kiel, gegen Mannschaften wie Kiel, da fängt diese Mannschaft nicht an, auseinanderzufallen, nur weil sie ein Gegentor kassiert.
Ja, also ich sehe einen Riesenunterschied vor allem gegenüber den Spielen letzte Saison, wo wir eben in der Nachspielzeit nochmal den Ausgleich oder vielleicht sogar das Tor bekommen haben, wo wir verloren haben. Wir haben jetzt klar gegen Bremen, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, gegen St. Pauli hätten wir vielleicht auch noch unentschieden spielen können, es war jetzt aber kein spätes Tor. Aber man muss ja auch überlegen, wir hatten sehr viele Spiele, in denen wir nur 1-0 gewonnen haben diese Saison, das ist ja eigentlich ähnlich. Also so ein 1-0 ist ja eigentlich für uns in den letzten Saisons so eine Steilvorlage für den Gegner gewesen, dass sie uns auf jeden Fall in den letzten 5 Minuten noch ein Tor reinhauen können, dass das Spiel zumindest unentschieden ausgeht, und das haben wir fast gar nicht mehr. Klar ist die Mannschaft noch jung und in der Entwicklung, aber ich kann eigentlich diese Saison fast nicht sagen. Ich finde die Entwicklung super positiv, vor allem in der Defensive, in der Offensive auch. Da fehlt noch ein bisschen die Chancenverwertung, die ein bisschen besser werden muss, aber ansonsten ist es eigentlich durchweg positiv, selbst wenn es mal vielleicht ein bisschen knapp wurde. Wir haben das Spiel jetzt letztendlich doch gewonnen und das passiert dann doch recht häufig, also auch mit diesen ganzen 1-0ern. Dafür, dass das einfach nur Zufall sein kann, und das kann man eigentlich nur als Clubfan mögen.
Chancenverwertung haben wir jetzt schon ein paar Mal aufgewärmt in diesem Podcast, ist natürlich ein Thema. Chancen kreieren in gewissen Phasen gegen gewisse Gegner auf jeden Fall auch. Lasst uns mal ja so ein bisschen eben auch mit Blick auf die Tabelle den aktuellen Stand des ersten FC Nürnberg oder den aktuellen Leistungsstand vielleicht nochmal so ein bisschen festhalten. Ich meine, wir haben jetzt 16 Spiele in der Liga gespielt, plus 2 im DFB-Pokal. Also so langsam aber sicher können wir das, denke ich, guten Gewissens doch tun. Der erste FC Nürnberg steht auf Platz 5, hat in 16 Spielen nur 3-mal verloren. Das ist die eine Kehrseite der Medaille, hat nur 16 Gegentore kassiert, also 1 pro Spiel im Schnitt und damit die wenigsten in der zweiten Liga. Die andere Kehrseite ist, man hat neben 7 Siegen, Stefan, auch 6-mal unentschieden gespielt und in 16 Spielen halt nur 23 Tore geschossen. Das ist so viel wie Düsseldorf eben auf Platz 11, die haben 22 geschossen, bevor mich jetzt hier jemand ans Kreuz nagelt, deswegen. Das ist nicht so richtig spitzenmäßig. Ist es das, was den ersten FC Nürnberg, auch wenn er auf einen Punkt an den Relegationsplatz rangerückt ist, durch einen wirklich nahezu optimalen Spieltagsverlauf und 2 Punkte ihn nur vom Platz 2 trennen, ist es das, was den Club von einer richtigen Spitzenmannschaft trennt, dass man Spiele frühzeitig für sich entscheidet, dass man einfach auch mal nachlegt oder dass man vielleicht eben auch das ein oder andere Spiel mehr noch dreht, dass es da ja, offensiv, gerade wenn der Gegner sagt, hier, ihr habt den Ball, einfach noch nicht für ganz, ganz oben langt?
Ja, kurze Antwort ist ja. Du hast es ja gerade schon schön aufgezählt, ne? Und 16 Gegentore und 3 Niederlagen, das ist ein absoluter Spitzenwert in der Liga. Und dann aber nur 23 geschossene Tore und 6 Unentschieden. Das ist halt nur ein mittelmäßiger Wert in der Liga, ne? wenn nicht sogar unteres Mittelfeld. Ja, dann, das sind halt die fehlenden paar Prozentchen, die uns dann für ganz oben fehlen. Wobei ich auch sagen muss, wenn man jetzt aktuell die Tabelle ansieht und auch die Mannschaften ansieht, die da um uns rum sind, so eine richtige Spitzenmannschaft sehe ich da jetzt bis auf St. Pauli nicht. Also, ich glaube auch, dass St. Pauli sicher aufsteigen wird. Haben wir ja, glaube ich, auch im letzten Podcast schon so erwähnt. Und alles andere hinter St. Pauli ist auch punktemäßig sehr dicht beieinander, klar. Ich finde halt auch bei weil die Mannschaften halt eben vor uns dann jetzt mit Darmstadt, Regensburg und Paderborn, die, das sieht man halt auch schon ein bisschen einen Unterschied, die schießen halt dann trotzdem deutlich mehr Tore als wir. Das ist das Manko, was wir haben. Und ja, das endgültige Fazit wenn man wahrscheinlich erst für die Hinrunde erst nach dem Schalke-Spiel machen können, weil da entscheidet sich, ob wir dann nur 2 Punkte hinter dem zweiten sind oder ob wir weiter oben stehen oder ob es dann eben doch schon 5 Punkte sind. Das wird sich alles erst nach dem Schalke-Spiel entscheiden.
Fun Fact übrigens, der erste FC Heidenheim, einen Platz hinter dem ersten FC Nürnberg, hat übrigens ein Torverhältnis von 19 zu 20. Wie die damit auf 27 Punkte gekommen sind, I don't get it. Aber das ist auch nicht meine Sorge. Die Sportschau, Felix, titelt: Nürnberg schlägt Kiel und meldet Aufstiegsambitionen an. Vor einer Woche und auch schon mal vor ein paar Wochen, da war vom Abwärtsstrudel und weiß der Geier, was die Rede. Nürnberg im freien Fall war zu lesen. Offenbar sind nicht nur Clubfans sehr wankelmütig.
Ja, ich meine, irgendwas muss man dann ja schreiben bei 2 Niederlagen wahrscheinlich. Und es hätte ja auch wirklich sein können, dass der Club sich nicht fängt. Das hat man aber auch schon gegen St. Pauli gemerkt, dass sie sich gefangen haben. Also klar wurde das Spiel dann irgendwie verloren. Und das war schade. Und auch die Interviews danach haben jetzt nicht so positiv geklungen, weil das sie schon sehr genervt hat von dem, was ich gesehen habe. Aber das gegen Kiel, das haben sie wieder einfach souverän runtergespielt. Und also in der Liga ist meiner Meinung nach noch gar nichts gelaufen. Und ich kann einfach nur zufrieden sein. Ich glaube, ich habe da einen Tweet jetzt die Tage gelesen. Am vorletzten Spieltag der Hinrunde auf Platz 5 vor dem HSV, vor Schalke, vor Werder Bremen, vor Düsseldorf zu sein. Da kann man eigentlich nur zufrieden sein. 2 Punkte auf Platz 2, noch alles drin. Wenn der Spieltag wieder für uns laufen sollte, könnte es sogar sein, dass wir am Ende der Hinrunde auf einem Aufstiegsplatz stehen. Wenn nicht, dann sind wir auf jeden Fall nah dran. Bis auf St. Pauli ist da alles noch machbar. Und also ich bin einfach nur zufrieden und ich bin wirklich gespannt, wie die Rückrunde dann läuft. Es könnte halt in die Richtung gehen, dass wir halt vielleicht ein bisschen mehr die Chancen nutzen und auch mal ein Spiel gewinnen von denen, die wir jetzt nicht gewonnen haben. Und das kann noch weiter in die positive Richtung gehen. Oder es kann natürlich auch sein, dass wir mal das eine oder andere dann doch verlieren, weil 3 Niederlagen in der Hinrunde ja wirklich wenig sind. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und positiv gestimmt. Ich habe auch so ein Gefühl, aber das ist ja nur ein Gefühl, dass wir vielleicht sogar gegen Schalke gewinnen könnten. Das hatte ich ja vor dem Podcast schon mal gesagt, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Schönrederei. Da müssen wir mal gucken. Am Freitag wissen wir es wahrscheinlich um 20 Uhr, wie das Spiel ausgegangen ist.
Ja, wahrscheinlich. Lasst uns mal noch so ein bisschen Richtung Schalke und auch so ein bisschen Richtung Aue nochmal blicken. Ich habe es letzte Woche ja schon mal mit Stefan getan. Aber das sind jetzt 2 Spiele noch, bevor es dann in die Winterpause geht. Und die werden natürlich dann auch maßgeblich dafür sorgen, wie die Wahrnehmung dann eben aussieht nach 18 Spieltagen. Wir haben uns, ich habe das gerade schon mal gesagt, nicht immer offensiv auch mit Ruhm bekleckert. Insbesondere auch so ein bisschen zu Saisonbeginn, als wir da diese Unentschieden gegen Teams eben auch gesammelt haben. Ich meine, es ging los, ne, mit einem 0-0 gegen Erzgebirge Aue. Es ging am 4. Spieltag weiter mit einem 0-0 gegen Ingolstadt. Das waren ja genau solche Spiele, wo wir total feldüberlegen waren, aber eben nie wirklich eine richtige, ja, zwingende Offensive kreiert haben. Da haben wir uns ja ganz anders unterhalten als jetzt nach diesem Kiel-Spiel. Jetzt haben wir gegen St. Pauli und gegen Kiel gespielt, die es meiner Meinung nach dem ersten FC Nürnberg, ich will nicht sagen leicht machen, weil das klingt falsch, aber die uns entgegenkommen von ihrer Spielanlage. Jetzt spielen wir gegen Schalke, die auch schon ein bisschen anders spielen, die wahrscheinlich auch gar nicht so mega traurig sind, wenn Nürnberg den Ball kriegt und Aue wird auch sagen, hier macht ihr mal. Sind das jetzt 2 Spiele, Felix, die auch nochmal final zeigen, wie weit die Mannschaft eben auch in solchen Partien dann ist, in denen sie eben nicht situativ einfach sehr gut pressen kann, um dann aus Umschaltmomenten Torchancen zu kreieren, sondern in denen sie dann auch beweisen muss, dass, wenn sie da oben dabei bleiben möchte, eben auch was mit dem Ball selbst kreieren können muss.
Ja, und ich traue ihr das tatsächlich auch zu. Deswegen, ich bin wirklich gespannt auf die vor allem nächsten Spiele, weil die ja schon ein bisschen wegweisend wären. Also eigentlich ist jedes Spiel wegweisend natürlich. Aber wir haben uns jetzt eine gute Position rausgearbeitet. Klar haben andere Mannschaften auch ähnlich viele Punkte da oben. Aber auch die haben sich ja das herausgearbeitet. Und jetzt wird halt in den nächsten Wochen entschieden, wer halt weiterhin oben steht. Und ich werde in allen Fällen wahrscheinlich zufrieden sein, weil wir das Saisonziel, denke ich mal, erreichen. Es ist ja immer noch Platz 5 bis 8 und ich glaube, damit sollten wir eigentlich kein Problem haben. Und selbst der pessimistische Clubfan ist wahrscheinlich mittlerweile zumindest mit mir einer Meinung, dass wir den Klassenerhalt schaffen und ich glaube, den sollten wir schon fast in der Tasche haben mit 27 Punkten. Da fehlen noch 13 und ich glaube, alles danach ist dann einfach ein Plus für die Pessimisten und ich denke, wir können auf jeden Fall oben noch eine Nummer spielen, wenn sie sich zusammenreißen, vielleicht auch das ein oder andere Spiel, das sie selbst machen müssen, auch souverän runterspielen und auch mal die Großen schlagen können. Und ich denke, das können sie.
Stefan, wie geht's dir? Felix hat auch noch einen Punkt angebracht, also die Siege gegen Mannschaften auf den Plätzen 18, 11, 12, 13, 14 und 17, dann eben noch so ein paar dämliche Unentschieden gegen Teams von unten, auch durchaus ja unentschieden gegen Teams von oben, aber eben auch Niederlagen gegen St. Pauli, Darmstadt, also zwei Teams von ganz oben, die man aktuell einfach ja nicht bezwungen bekommt. Sehen wir oder müssen wir jetzt gegen Schalke, gegen Aue nochmal den Schritt nach vorne sehen, wenn man oben dabei bleiben möchte? Oder du hast letzte Woche ja auch schon mal gesagt, wenn man da fünf Punkte holt, sechs Punkte holt, dann ist eigentlich alles schick.
Ja, man soll es auf jeden Fall nicht abreißen lassen. Also ich bin der Meinung, dass ein Aufstieg, weil das schwingt ja jetzt auch so immer ein bisschen in der Diskussion mit, finde ich in der sportlichen Entwicklung für den ersten FC Nürnberg zu früh wäre. Ich kann das Argument, habe ich auch schon ein paar Mal gehört, von anderen Leuten verstehen, die sagen, ja, aber finanziell ist es durch nichts zu ersetzen, so ein Aufstieg. Sage ich, ja, das stimmt, aber mit dem Aufstieg schwingen auch noch andere Probleme mit, da schwingen vor allen Dingen sportliche Probleme mit, dass man wahrscheinlich nicht das nötige Kleingeld hat, um die Liga zu halten und ein Abstieg bringt auch immer wieder Probleme mit sich, gerade in Nürnberg, da schwingt immer schlechte Stimmung mit, egal ob's einkalkulierbar ist oder nicht und ja, das ist alles immer ein bisschen schwierig, aber zurück zu deiner Frage, ja, wenn man jetzt, also wir sollten es auf jeden Fall nicht abreißen lassen, finde ich auch. Wir sollten uns immer auf Tuchfühlung Minimum bleiben mit den obersten Plätzen, weil das hält vor allem die Spannung hoch und das schärft auch die Sinne bei der eigenen Mannschaft ein bisschen. Wenn du natürlich da auf Platz 7, 8 irgendwann abrutscht und nach oben und unten großen Punktabstand hast, dann plätschert so die Saison vielleicht auch ein bisschen aus. Das ist dann auch nicht gerade das Schönste und birgt auch natürlich Gefahren, dass man es dann vielleicht zu sehr schleifen lässt und dann vielleicht wieder eine kleine Krise kommt und die Diskussionen groß werden. Von daher, ja, sollten wir schon gut daran tun, da oben auf diesem Platz 5 mindestens oder Platz 4 zu bleiben, vielleicht auch manchmal ein bisschen hochzurutschen, da den Abstand nicht groß werden lassen und dann, ja, mal schauen, wie es weitergeht. De facto haben wir noch keinen von den großen Gegnern geschlagen. Schalke ist auch nur zwei Punkte, ein Punkt hinter uns und zwei Punkte hinter dem dritten. Die sind so ein bisschen die Wundertüte. Ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Die haben ja jetzt zuletzt auch, glaube ich, wieder zweimal verloren. Da ist auch keine gute Stimmung. Vielleicht können wir uns das diesmal zunutze machen und da dann mal eine der großen Mannschaften in der Liga schlagen.
Tatsächlich nur einmal verloren gegen St. Pauli, davor Sandhausen 5-1 weggefiedelt. Aber ja, davor war dann auch schon so ein bisschen der Wurm drin. 1-1 gegen Bremen, 2-4 gegen Darmstadt, 1-0 gegen Heidenheim. Also allgemein gerade schwierig beim FC Schalke 04. Positiv für den ersten FC Nürnberg, Simon Terodde ist nicht dabei. Was es sonst zu Schalke zu wissen gibt, hört ihr am Mittwochabend. Dann gibt es das Gegnergespräch. Unterm Strich, glaube ich, können wir festhalten, dass wir mit der Entwicklung des ersten FC Nürnberg absolut zufrieden sind. Statistisch gesehen, bei den Menschen von 538 kann man das nachlesen, ist übrigens die Wahrscheinlichkeit noch abzusteigen unter 1%. Also auch die Statistik oder die Simulation der Restsaison gibt da Felix Gefühl auf jeden Fall schon mal recht. Wir sprechen gleich noch über einen Randaspekt, der, oder gar nicht so ein Randaspekt, sondern einer, der gar nicht so unwichtig ist, der vorhin schon mal so ein bisschen aufploppte. Der erste FC Nürnberg hat in den vergangenen Wochen einige Verträge verlängert. Wie wir dazu stehen, das hört ihr gleich noch hier bei Total Beklubbt. Und außerdem schauen wir noch zurück aufs zweite Zweitligaspiel des Wochenendes. Die Klubfrauen haben zu Hause gegen den MSV Duisburg gespielt. Wir haben viel über das Sportliche geredet, worüber wir in den letzten Wochen sehr, sehr wenig hier bei Total Beklubbt geredet haben, waren Vertragsverlängerungen und dergleichen und Social-Media-Aufreger der KollegInnen beim ersten FC Nürnberg hinter den Kameras. Es war heute schon mal Thema. Erik Schuranov hat seinen Vertrag verlängert und Stefan, du hast schon dein Wohlwollen kundgetan.
Ja, ist natürlich wichtig, ne, dass man so einen Spieler dann verlängert. Man hat eine Bombenentwicklung, hat sich ja schon im letzten Jahr angedeutet, dass wir da ein richtiges Juwel aus der Jugend gezogen haben. Und das Tolle ist auch, man sieht auch, wie bei der gesamten Mannschaft, man sieht auch bei ihm, wie er sich entwickelt hat, wie er immer souveräner wird, wie er immer zielstrebiger wird und allein schon die Tore und auch die Art und Weise, wie er seine Tore in dieser Saison geschossen hat, ist eine bombastische Entwicklung. Und dass wir es da geschafft haben, den Vertrag zu verlängern und damit alle Optionen haben und auf jeden Fall selbst im Falle eines Wechsels in die erste Liga, was man ja nie ausschließen kann, da nicht leer ausgehen, sondern uns das auch vergolden lassen. Und egal, wie es ausgeht, ob er bleibt ob er dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wechseln wird. Wir profitieren auf jeden Fall davon und das ist richtig toll. Man muss natürlich immer aufpassen, weil aktuell wird ja schon seit ein paar Jahren wird ja alles aus der zweiten Liga gekauft, was irgendwie einigermaßen gerade auslaufen kann und ab und zu mal das Tor trifft. Von daher muss man da immer ein bisschen auf der Hut sein. Umso besser ist es, dass er bei uns den Vertrag verlängert hat.
Felix, es gab außerdem eine Vertragsverlängerung, die alterstechnisch am anderen Ende des Kaders steht. Johannes Geis hat seinen Vertrag verlängert. Das ist, glaube ich, eine Meldung, die hätte vor noch gar nicht allzu langer Zeit, vielleicht nicht unbedingt diese Saison, aber irgendwie vielleicht so vor einem Jahr, nicht so mega viel Freude beim ersten FC Nürnberg Anhang hervorgerufen. Mittlerweile, glaube ich, ist die Situation ein bisschen anders. Wie beurteilst du das?
Ja, also Johannes Geis hat sich eigentlich mega gut gemacht, vor allem diese Saison, wie viele andere Akteure auch bei uns und Spieler. Also mittlerweile sehe ich das eigentlich positiv, weil er schon als fester Bestandteil der Mannschaft gilt und auch als einer der erfahrenen Spieler. Er ist ja jetzt auch schon einige Spiele beim Club. Wie du schon gemeint hast, also ich glaube, letzte Saison hätte es wahrscheinlich niemand verstanden. Diese Saison würde ich sagen, es ist eigentlich ein guter Deal. Ich weiß jetzt nicht, was er in seinem Vertrag stehen hat, wie viel Geld er bekommt etc. Ich schätze mal nicht, dass es wenig ist, aber vielleicht konnten sie sich auf einen guten Preis einigen. Und ich denke, dass er auf jeden Fall in dem Sinne wichtig ist, dass er halt ein stabiler Posten in dieser Mannschaft ist, der auch bleiben sollte, weil wenn wir eben den Weg weitergehen wollen, auch wenn wir jetzt nicht aufsteigen, dann brauchst du halt ein paar Säulen und da gehört halt Johannes Geis auch dazu. Und das finde ich dann auch in dem Sinne gut, dass er verlängert hat. Genauso wie Schuranov einer der jungen Spieler ist, die verlängert haben, gehört halt Johannes Geis. Und das ist eben, wie du auch meintest, das andere Spektrum. Er ist ein bisschen älter. Er ist einer der erfahrenen Spieler auch dazu, dass man eben auch die auf dem Weg mitnimmt. Und er ist ja jetzt auch noch nicht so alt, dass er wahrscheinlich im nächsten Jahr gar nicht mehr laufen kann. Und ja. Über Vertragslaufzeiten spricht der Club ja nicht mehr, aber er wird jetzt wahrscheinlich auch nicht einen Martinia-artigen Vertrag bekommen haben, der irgendwie 5 Jahre noch zählt. Deswegen an sich positiv.
Ja, du hast schon angesprochen, meine Worte legen nahe, dass Johannes Geis schon ein biblisches Alter erreicht hat. 28 ist der gute Mann. Und vor diesem Hintergrund, Stefan, eben auch eine Vertragsverlängerung, sofern er diese Leistung auf der oder mit der er jetzt spielt, in etwa hält, durchaus nachvollziehbar. Oder weil eben jetzt auch nicht zu erwarten ist, okay, dass der nächstes, übernächstes Jahr jetzt so, ja, altersmäßig da den Bach runtergeht und dann eben, ja, gar nicht mehr da anknüpfen kann.
Ja, ich glaube, er wurde ja auch schon fast weggeschrieben in der Sommerpause, so ungefähr, das, oder gegen Ende der Rückrunde, da waren ja schon die Gerüchte da, dass Geis im Sommer wechselt und dann weg ist. Und ja, also er ist 28, er ist in einem richtig guten Alter, er ist fit, er ist nicht verletzungsanfällig und er hat sich jetzt auch beim Club wieder gesteigert und ruft seine Leistungen ab. Also ich kann die Vertragsverlängerung auch sehr gut nachvollziehen. Es ist auch, glaube ich, für die Mannschaft ganz wichtig als Stabilitätsfaktor, von daher gut.
Lasst uns noch ganz kurz neben das Spielfeld blicken, weil das letzte Woche ja dann auch noch ein Thema war. Der Club hat auch noch mit diversen Trainern verlängert. Letzten Endes kann man sagen, mit allen Trainern außer den beiden ganz oben, nämlich Robert Klaus und Tobias Schweinsteiger. Bei Schweinsteiger hat Häkkinen ganz klar verlauten lassen, da setzt man sich im Frühjahr zusammen, einfach um zu gucken, ob das dann weitergeht, ob das nicht weitergeht, weil er natürlich auch Ambitionen in Richtung Cheftrainer hat. Bei Robert Klaus stellte sich dann raus, da gibt es nichts zu verhandeln, der Vertrag läuft nämlich im Sommer überhaupt nicht aus. Ansonsten wurde das Team zusammengehalten. Das sind so vermeintlich kleine Entscheidungen, die aber ja vielleicht auch so eine Kontinuität einläuten können, die wir uns wünschen. Wie beurteilt ihr das?
Ja, Kontinuität, genau das, was du sagst. Und vor allem Ruhe, es ist keine Diskussionen. Es ist also schon jetzt während der gesamten Saison eigentlich und auch eigentlich muss man auch sagen im letzten Jahr, es ist eine unglaubliche Ruhe im Verein. Und da kommen dann halt auch dann eben durch diese Ruhe kommen dann auch dann solche Meldungen zustande, die wir auch schon vorhin gesagt haben, mit zweimal verloren und der Club ist plötzlich im freien Fall, wo du dir denkst, wir haben drei Spiele verloren, sind am 14. Spieltag und euch fällt nichts Besseres ein, als zu schreiben, wir sind im freien Fall, weil irgendwie muss man ein bisschen Drama reinbringen, so ungefähr in diese Engelsruhe, die wir da aktuell haben und die der Verein auch ausstrahlt. Und ich glaube, das ist aktuell auch ein wichtiger Erfolgsfaktor, dass es keine Störfeuer gibt, dass es nicht ständig irgendwie Diskussionen um irgendwelche Posten gibt, Trainer und so weiter. Das hat man in den letzten Jahren zu oft, zu häufig, zu Genüge und das ist meistens dann insgesamt nie gut ausgegangen. Und von daher, ich mag diese Kontinuität aktuell.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wir wissen aber auch, dass diese Kontinuität schneller weg sein kann, als wir denken. Meistens ist es dann zum Saisonwechsel oder wenn eine neue Saison dann eben nicht so läuft. Aber ja, gebe ich dir vollkommen recht, dass selbst in den Zeiten, wo Robert Klaus dann eben vielleicht schon in Kritik stand, weil dann die Ergebnisse nicht so gepasst haben, wurde eigentlich im Verein versucht, auch auf Kontinuität zu setzen. Und ja, also in dieser Saison sehen wir ja, dass das der richtige Weg war. Und ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Also es gibt halt immer wieder Faktoren, die man nicht berechnen kann. Das eine ist natürlich, sollte der Club aufsteigen, dann hast du natürlich das Problem, kannst du die Liga halten. Sollte der Club nicht aufsteigen, dann sind natürlich einige Akteure, die wir haben, die natürlich nicht nur von uns Clubfans als gut angesehen werden, sondern natürlich auch von Rest der zweiten Liga und auch vielleicht der ersten Liga natürlich potenzielle Kandidaten, die man sich auch holen will. Da muss man natürlich dann auch Ersatz finden, was vielleicht auf manchen Positionen gar nicht so leicht ist. Und das Geld brauchen wir wahrscheinlich auch jetzt, wo es auch wieder Geisterspiele gibt und der Verein natürlich auch Geld braucht. Und da kann es natürlich dann immer wieder sein, dass da vielleicht ein bisschen Unruhe reinkommt. Aber ich finde dann trotzdem den Weg gut, wie es auch aufgezeigt wurde, jetzt auch letzte Saison, dass eben das Faktoren sind, die kommen können, aber trotzdem der Weg so gegangen werden soll, wie er auch geplant war und nicht durch Störfeuer quasi beeinträchtigt wurden. Und das finde ich eigentlich gut. Sehr positiv. Es wird ab und zu mal von manchen Artikeln, wie du auch gesagt hast, mal versucht, so ja, das irgendwie schlecht zu reden. Aber wie gesagt, irgendwas muss man ja dann auch schreiben. Und klar gibt es auch mal schlechte Spiele. Und es könnte ja eine Tendenz sein zum Schlechten dann. Aber so wirklich, dass eine Krise oder überhaupt ein Anfang von einer Krise oder schlechte Stimmung nach außen getragen wurde, hatte ich jetzt nie das Gefühl.
Ja, das unterschreibe ich komplett. Genau das glaube ich, fast die aktuelle Situation auch sehr gut zusammen einfach. Dieses Wissen um das eigene Leistungsvermögen, aber auch um das Potenzial, das in der Mannschaft schlummert. Ich glaube, insbesondere Robert Klaus ordnet das im Rahmen der Pressekonferenzen nach und vor den Spielen dann schon sehr oft auch einfach sehr gut und sehr richtig ein, ohne da Augenwischerei zu betreiben. Und ich bin aktuell, wer hätte das gedacht, ich auf jeden Fall nicht, vor einem Jahr höchst zufrieden damit, wie sich die Situation entwickelt. Klar, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt Baustellen, da kann die Mannschaft besser spielen, da kann sie besser agieren. Und natürlich wird vielleicht auch in 2 Jahren eine Vertragsverlängerung von Johannes Geis rückblickend ein Fehler gewesen sein. Aber vor diesen Unwägbarkeiten ist eben niemand gefeit im Fußballgeschäft. Und insofern, ja, gibt's hier wenig zu beanstanden an dieser Stelle. Schiedlich-friedlich Podcast-Zeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Stefan und bei Felix für ihre Einschätzung zum Spiel gegen Holstein Kiel und natürlich auch zur tabellarischen Situation sowie zu den Vertragsverlängerungen. Und wir hören, wie es denn bei den Clubfrauen aussah am Wochenende. Spitzenspielzeit war da angesagt. MSV Duisburg war zu Gast. Die sind aktuell Tabellenzweiter gewesen vor dem Spieltag und gastierten, wie gesagt, bei den Clubfrauen. Ob die den Favoriten ein Schnippchen schlagen konnten, hört ihr jetzt. Vor dem Spiel rangierten die Clubfrauen auf dem 4. Tabellenplatz 19 Punkte aus 10 Spielen und damit nur 2 Punkte hinter den Duisburgerinnen, die auf Tabellenplatz 2 standen, allerdings mit 9 Partien auch eine Begegnung weniger hatten. Das also die Ausgangslage und dennoch waren die Rollen vor dem Spiel klar verteilt. Duisburg als Absteiger und auch mit Aufstiegsfavorit zusammen mit den anderen Absteigerinnen aus Meppen klar die Favoritinnen in dieser Partie und genauso gestaltete sich dann auch das Spiel. Insbesondere in der ersten Halbzeit war es quasi nur Duisburg, die spielten. Nürnberg schaffte es nicht, das Angriffspressing, das sie sonst mitunter so stark macht, zu etablieren. Etwas, das Trainer Osman Çankaya allerdings auch vor dem Spiel so erwartet hatte. Er sagte, dass die Duisburgerinnen eben in der ersten Aufbaureihe das Spiel breit machen und genauso das Pressing ins Leere laufen lassen. Und genau das ließ sich dann auch beobachten. Und gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass die Clubfrauen Duisburg nicht viel anboten. Insgesamt die Partie defensiv gut im Griff hatten und ja, einfach insgesamt wenig zuließen. Es gab so Halbchancen bzw. Chancen, die ja welche hätten werden können, wenn ein paar Zentimeter mehr zum Ball gewesen wären für Duisburg, aber insgesamt wurde sehr, sehr wenig zugelassen. Und so verwunderte es dann am Ende eben auch nicht, dass das Tor für Duisburg an dieser Stelle, muss man leider sagen, dann aus einem Freistoß resultierte. Das war in der 35. Minute. Höhe Eckfahne von der rechten Seite, die ja, Flanke, der Freistoßflanke, Richtung kurzer Pfosten gezogen, da stieg dann Kelsey Vogel hoch, die 7 Minuten vorher eingewechselt wurde und köpfte den Ball neben den kurzen Pfosten und dann stand es eben, wie gesagt, 1-0 für den MSV Duisburg. In der zweiten Halbzeit war es dann erneut so, dass die Clubfrauen defensiv eigentlich nicht viel angeboten haben, ihren Job sehr, sehr gut gemacht haben, auf der anderen Seite aber immer noch leichte Probleme hatten, offensiv überhaupt mal was zu kreieren. Aber in der 62. Minute war es dann soweit. Nastassja Lein verfehlt den Ball nach einer Flanke, nur um Zentimeter rutscht da vorbei. Und 6 Minuten später gab es dann tatsächlich die noch viel größere Chance für Emma Kusch. Die stand ganz allein vor der Torhüterin Nerdemann und fand in der aber ihre Meisterin. Und wie das dann in solchen Spitzenspielen ist, wenn du die wenigen Chancen, die dir geboten werden, nicht nutzt, dann kriegst du meistens noch das zweite und genauso war es dann in der 80. Minute, lief ein Angriff von Duisburg über die rechte Seite, die Flanke geht dann auf den langen Pfosten und von da kommt dann die Stürmerin und köpft den Ball ein. Osman Çankaya sagte dazu nach dem Spiel, das war dann auch so eine Fehlerkette, eine Verknüpfung mehrerer kleiner Fehler, die dann letzten Endes eben zu einem großen Ganzen wurden und dann das Spiel gewissermaßen vorentschieden haben und unterm Strich auch nochmal aufgezeigt haben, dass Duisburg eben das bisschen mehr an individueller Qualität besitzt im Vergleich mit dem Club. In der 90. Minute gab es dann tatsächlich noch den Anschlusstreffer für die Clubfrauen, der allerdings dann eben auch ein bisschen zu spät fiel, 3 Minuten vor dem Ende. Aus ungefähr 20 Metern nach einer Ecke hielt Luisa Lou Richard einfach mal drauf. Der Ball wurde lang und länger und senkte sich dann ins Tor hinten neben den linken Pfosten beziehungsweise ins linke Kreuzeck da oben rein. Absolutes Tor des Monats, Tor beziehungsweise Material und definitiv sehenswert, verlinke ich euch in den Shownotes, könnt ihr euch in den Highlights angucken. Unterm Strich bleibt eine Partie, in der ja, die Mannschaft rund um Lea Paulik sich wenig vorzuwerfen hat, die aber eben auch klar machte, dass zu Mannschaften wie Duisburg eben noch so ein bisschen was fehlt. Die Clubfrauen jetzt nach dieser Partie in der mittlerweile doch etwas verzerrten Tabelle aufgrund diverser Spielabsagen durch die Corona-Pandemie immer noch auf Platz 4 stehen mit 19 Punkten logischerweise, aber jetzt eben 5 Punkte hinter Platz 2. Gütersloh ist ein Platz davor, hat ebenso viele Punkte. Die haben am Wochenende gegen den Spitzenreiterinnen aus Meppen verloren. Dahinter lauert Andernach mit 2 Punkten Rückstand. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, was dann am kommenden Sonntag für die Clubfrauen zu holen ist. Dann nach langer, langer Zeit mal wieder ein Auswärtsspiel gegen den VfL Wolfsburg 2, Sonntag 11 Uhr. Und die Wolfsburgerinnen, das zur Einordnung, die stehen aktuell auf Platz 12, haben ebenso wie die Clubfrauen 11 Spiele, aber eben nur 8 Punkte geholt. Platz 12, das ist der erste Abstiegsplatz, also da die Favoritenrolle dann wieder anders und sicherlich beim Club gelegen. Das also von Männern und Frauen für diese Woche. Wir melden uns am Mittwoch, wie gesagt, noch einmal wieder. Dann kommt das Gegnergespräch zum FC Schalke 04. Wie sieht's aus bei den Knappen? Wie lichterloh brennt der Baum schon vor Heiligabend? Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne, erzählt's weiter, Oma, Opa, FreundInnen und wen ihr sonst noch so kennt und verfolgt uns auf den sozialen Medien und verpasst so nichts rund um Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de. Und dann hören wir uns, wie gesagt, am Mittwoch wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
Total Beklubbt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.